Ja, moin, wir haben eine schöne Aktion in Hamburg am Laufen, eine Spendenkampagne für Familie Dittmann, für die Carlotta. Und da möchten wir die Gelegenheit nutzen, um euch da mal zu abzuholen, zu erzählen, was es damit auf sich hat und warum wir das Ganze machen. Dafür habe ich mir Steffi nochmal eingeladen, die hat sich die Zeit genommen und nimmt uns einmal kurz mit und erzählt uns gerne mehr dazu. Steffi, was hat es mit Familie Dittmann auf sich?
Ja, moin moin in die Runde. Danke, lieber Birk, dass ich hier mal einen kurzen Werbeblock, sag ich jetzt mal, machen darf für die kleine Carlotta. Ja, es läuft gerade seit kurzem, seit 2 Wochen in Hamburg und Schleswig-Holstein eine Spendenaktion für die kleine Carlotta. Nämlich, die ist mit einem Gendefekt geboren worden und benötigt spezielle Betreuung, damit die Entwicklung gefördert werden kann. Die Familie wird durch uns betreut schon eine ganze Weile, durch unsere Sozialberatung. Ihr wisst, das ist ja ein Kern der Stiftung, was wir Gutes tun. Man kann zu uns kommen und dann sind wir für die Menschen da. Und wir haben sogar schon für Carlotta eine Therapie letztes Jahr bezuschussen können. Die hat 3.000 Euro gekostet und da geht es immer darum, wie kann das kleine Kind gefördert werden. Ihr müsst euch das so vorstellen, sitzen, alles ist nicht normal, die Entwicklung ist stark zurückgeblieben, weil Carlotta ist mit einem Gendefekt geboren worden, ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe, starke Hirnblutung und alles läuft sehr langsam. Und jetzt möchten wir der Familie und der Kleinen das möglich machen, nochmal eine weiterführende Therapie durchführen zu lassen, die natürlich wieder Geld kostet. Und dafür sind wir jetzt als Stiftungsfamilie gestartet und sammeln Spenden. Und deshalb danke, Birk, dass du mir ein paar Minuten gibst. Wir merken immer wieder, dass die Spendenbereitschaft sehr groß ist, wenn wir solche Geschichten erzählen. Ihr wisst, wir dürfen ja viele Geschichten nicht erzählen. Die Menschen kommen zu uns, aber nicht jeder möchte das, dass das öffentlich gemacht wird. Aber in dem Fall mit der kleinen Carlotta dürfen wir das. Da ist das natürlich immer eine schöne Sache, dass wir erzählen dürfen, was mit dem Geld gemacht wird und wem geholfen wird. Es wird eine Abschlussveranstaltung geben im ICE-Werk in Hamburg-Eidelstedt, im alten Lokschuppen, eine schöne, nette Location. Dort werden wir, sage ich jetzt mal, beisammen sein. Wir sorgen dafür eine schöne Stimmung, indem wir eine Band eingeladen haben. Stilbruch aus Leipzig sind die. Es gibt Snacks, Drinks für die Veranstaltung. Sind alle herzlich eingeladen. 9.06. ab 17 Uhr kostet Eintritt 10 Euro. Weil wir natürlich das Ganze nicht aus eigenen Mitteln komplett wuppen können, also komplett finanzieren können. 10 Euro Eintritt und dort vor Ort werde ich, Steffi, für die Stiftungsfamilie nochmal präsent sein und die Geschichte von Carlotta erzählen und nochmal weiter Spenden sammeln.
Ja, vielen Dank, Steffi. Möchtest du noch was ergänzen für die Carlotta?
Nein, ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Und wir freuen uns natürlich über jede Spende für die Kleine, wenn ihr vorbeikommen könnt. Umso mehr, dann können wir uns auch kennenlernen. Ihr könnt vielleicht auch noch Fragen stellen, was jetzt nicht klar ist. Ansonsten ist mir auch immer wichtig, Birk, für Fragen gib auch meine Kontaktdaten weiter. Es kann ja auch sein, dass euch was bekannt ist, wo ihr sagt, weiß davon eigentlich die Stiftung? Können die helfen? Gerne mich dann anschreiben, anrufen und dann schnacken wir drüber und schauen, ob wir da auch was machen können.
Sehr gern. Ich packe deine Kontaktdaten oder ihr habt auch die von Jacqueline in den Shownotes mit der Folge mit Jacqueline unten rein. Die beiden sind ja fürs Spendenmanagement unterwegs und da die richtigen Ansprechpartner für euch. Danke Steffi, viel Erfolg für die weitere Spendenkampagne.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurem DB Youngcast. Der Zug ist auch heute wieder richtig voll. Ich hoffe, ihr habt einen gemütlichen Platz gefunden, um die spannende Zugfahrt mit uns zu genießen. Freut euch bei unserem nächsten Halt auf einen weiteren Gast aus unserer Welt der DB-Familie. Stellt euch noch schnell was zu essen und trinken bereit, denn unser Bordbistro hat bereits für euch geöffnet und hält spannende Einblicke in den Berufsalltag unseres Gastes bereit. Freut euch drauf.
Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von eurem DB Youngcast. Ich sitze hier in Hamburg in der Sternschanze und habe wieder einen neuen Gast eingeladen und möchte den Gast natürlich auch einmal vorstellen. Wir haben heute Alexandra oder Alex hier zu Gast. Sie ist 24 Jahre alt, ist in NRW geboren, Niedersachsen aufgewachsen und lebt jetzt seit 6 Jahren in Hamburg und hat ihre Ausbildung bei der DB Sicherheit gemacht. Hat zuletzt das Buch oder liest gerne Bücher. Zuletzt hat sie The Golden River gelesen. Sie kocht gerne und sie sagt selber, alles was ungeplant ist, ist am besten. Deswegen gehen wir ganz ungeplant in das Gespräch rein, begrüßen heute Alex von der DB Sicherheit. Hallo.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und kleine Einstiegsfrage mit einem kleinen Zwinkerauge dazu. Wie sicher bist du heute in die Sternschanze gekommen?
Tatsächlich sehr sicher. Ich bin mit der U-Bahn gefahren. Also ich habe die S-Bahn vermieden. Ich habe heute Morgen irgendwas von einer Störung gelesen, da hatte ich keine Lust drauf. Deshalb bin ich direkt von mir aus in die U3 gestiegen und durchgefahren und dann hier durch die schöne Baustelle durchgekommen. Aber ja, sehr sicher.
Ja, sehr gut. Wusstest du, dass die Baustelle von DB Sicherheit gesichert wird hier in der Sternschanze?
Nee, das wusste ich nicht. Wirklich?
Ja.
Ja, das ist schön.
Ja. Das sind Aufgaben von dir oder deinen Kollegen. Also wir gehen heute so ein bisschen auf das Thema DB-Sicherheit, weil das ja auch dein Ausbildungsbereich ist, dein Arbeitsbereich. Da freue ich mich, dass wir darüber sprechen können. Und ja, gib uns doch mal ein bisschen einen Einblick. DB-Sicherheit, wo seid ihr unterwegs? Was macht ihr so? Was stellen die Azubis so an? Nimm uns gerne mal ein bisschen mit rein.
Gerne. Also wir als DB-Sicherheit, wir sind eigentlich, wenn wir uns jetzt auf Hamburg spezialisieren, überall unterwegs. In der S-Bahn, in der Regio, in teilweise sogar dem Metronom, wenn die uns anfragen, ob wir da helfen können. Wir sind gefühlt überall, an jeder S-Bahn-Haltestelle. Wir sind am Hauptbahnhof zentral vertreten, also grundsätzlich immer. In Altona immer vertreten, in Harburg haben wir immer eine Streife rumlaufen. Ob das jetzt wir direkt sind oder ein Subunternehmer, es kommt immer darauf an, wie das Personal aufgestellt ist. Aber grundsätzlich findet man uns überall.
Ja, viele Bereiche.
Viele Bereiche. Wir haben die S-Bahn, also wir haben allgemein ein paar Bereiche, so intern. Wir haben den Prüfdienst, die sind hauptsächlich in der S-Bahn unterwegs und prüfen dort Fahrkarten. Wir haben unsere Einsatzteams, die auf Großlagen und Veranstaltungen spezialisiert sind. Das heißt Hafengeburtstag, Schlagerhof, Fußball, wir sind immer mit dabei. Wir haben unsere zivile Einsatzgruppe, unser Graffiti-Team. Das sind die, die in den Abstellanlagen hocken und sich gerne mal die Sprayer da anschauen und was da so passiert. Da ist natürlich ganz viel Prävention und auch Vorarbeit notwendig. Der Eingriff selbst ist das Highlight, habe ich mir so sagen lassen, aber viel Vorarbeit notwendig. Also echt das Ausspähen der Kehren, wo könnten sie sein, was könnte passieren. Manchmal hat man Glück und hat Insider-Infos, aber das auch eher selten. Die wollen natürlich in ihrer geschlossenen Gruppe bleiben, die Sprayer. Ja, dann haben wir unseren ganz normalen Regeldienst. Das sind die, die am Hauptbahnhof vertreten sind oder an den Festbahnhöfen, wie auch Altona, wo wir grundsätzlich immer eine Streife rumlaufen haben, die für Sicherheit sorgen und auch für Ordnung. Und wir haben unsere Pendelstreifen. Das sind die, die durch ganz Hamburg gescheucht werden und überall gucken, dass es sicher ist. Dann haben wir noch das Einsatzteam KUQ, Kunde und Qualität. Die kümmern sich um Kundenbeschwerden. Also wenn, ich glaube, wir hatten Holzenstraße oder Sternschanze mal eine ganze Zeit lang eine Punkerszene, die leider nicht so nett war, die sich da jeden Morgen um 7 Uhr hingesetzt hat und dann da auch gerne mal bis 18 Uhr verweilt hat. Das wurde uns gemeldet und die haben dann den Auftrag, in der Gruppenstärke dorthin zu gehen und die Leute netterweise wegzubeten, denen zu erklären, warum sie es nicht machen dürfen. Die wissen das auch eigentlich, aber manchmal muss man auch 4-5 Mal sagen, du darfst hier heute nicht sitzen und morgen auch nicht und in Zukunft auch nicht. Und dann haben wir noch unsere MOG, mobile Unterstützungsgruppe. Das ist unsere Men- und Women-Power-Gruppe. Also die kommen eigentlich immer zu 5, wenn sie mehr haben, auch mehr. Und die schicken wir theoretisch immer dann rein, wenn es brenzlig wird. Die sind ein bisschen besser ausgestattet. Also die haben einen sogenannten Tonfer. Das ist ein langer Schlagstock, der die ganze Zeit ausgefahren ist. Der dafür da ist, um große Gruppen auch klein halten zu können oder in eine Ecke treiben zu können, von sich abwehren zu können. Genau, und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Nee, ich glaube, das waren sie alle.
Viele Bereiche, viele Richtig. Teams. Von wie vielen Mitarbeitern sprechen wir da?
Boah. Ich glaube, bei uns in Hamburg haben wir knapp 300 oder einen Ticken mehr, einen Ticken weniger, je nachdem, wie die Fluktuation aktuell ist.
Viel.
Ja.
Und das, sage ich mal, im Zwei- oder auch Dreischichtsystem. Die Kollegen sind ja auch nachts unterwegs. Es gibt ja wenig Ruhephasen für euch, ne?
Also wir haben ein Dreischichtsystem, Früh-, Spät-, Nacht. Das sind die Kernarbeitszeiten, sage ich mal. Immer 10-Stunden-Schichten, am Wochenende auch mal 12. Und dann haben wir natürlich die Einsatzteams, die arbeiten tatsächlich zu den Zeiten, wo sie gebraucht werden. Das bedeutet, wenn Fußball ist, dann haben die gerne mal so eine Schicht, die erst um 17 Uhr anfängt, weil die dann aber auch bis 3, 4, 5 Uhr morgens gehen muss. Schlagermove, Hafengeburtstag sind immer Schichten. Mhm. Ich habe das letzte Jahr den Hafengeburtstag mitgearbeitet, einfach aus Interesse, weil ich auch mal wieder schauen wollte, wie es draußen ist. Ich sitze doch sehr viel im Büro und manchmal verliert man so ein bisschen den Bezug zur Realität, was draußen passiert. Und ich finde es schwachsinnig, wenn ich als Ausbilderin die Leute in einem Beruf ausbilde, in dem ich selbst nicht mehr richtig tätig bin. Deswegen versuchen mein Kollege und ich relativ häufig noch rauszugehen, um einfach uns ein Bild zu machen, wie die Lage ist, wie es funktioniert. Und mein letzter Schlagermove hat um, ich glaube, 13 Uhr begonnen. Und für mich wäre theoretisch 23 Uhr dann Feierabend gewesen. Ich glaube, wir waren noch bis 1 Uhr oder so on Tour. Einfach, ach, Schlagermove, sage ich. Ich meine den Hafengeburtstag, sorry. Wir waren noch on Tour. Also da ist echt viel los gewesen. Die Leute müssen heile nach Hause kommen. Man lässt seine Kollegen nicht im Stich. Und wenn man die Möglichkeit dazu hat, dazu kommt natürlich, ich habe die Möglichkeit, ich habe keine Kinder, ich habe außer meiner Freizeit keine Verpflichtungen, dann macht man das einfach mal. Gerade für die Kollegen, die halt nach Hause müssen, weil auch die letzte Bahn fährt oder was auch immer.
Ja, der kollegiale Zusammenhalt wird groß geschrieben und dann auch gelebt, ne, im Team.
Definitiv. Mhm. Also wir leben vom kollegialen Zusammenhalt. Deswegen ist es wichtig, dass sich gute und auch motivierte Leute bei uns bewerben, damit das Team immer weiter wächst. Es ist schwierig. Ohne Kollegen ist man da draußen aufgeschmissen. Deswegen sind wir grundsätzlich immer zu zweit unterwegs. Einfach auch für unsere Sicherheit. Die Welt wird leider nicht netter.
Ja, Hafengeburtstag steht ja wieder kurz bevor.
Ja.
Gibt es dann eine spezielle Vorbereitung, eine spezielle Einsatzplanung für solche Ereignisse?
Yes, also wir haben einen Beauftragten bei uns, der, also es ist ein Teamleiter, LEB bei uns genannt, Leiter Einsatzbereich, der das Konzept für den Hafengeburtstag mit erstellt. Also da treffen sich dann alle notwendigen Parteien. Das sollte die Landes-, die Bundespolizei, die Hochbahnwache oder allgemein die Hochbahn, wir und der Sicherheitsdienst von dem Hafengeburtstag selbst treffen sich und gehen dieses Konzept tatsächlich durch. Also es gibt ein Grundkonzept, wenn ich mich nicht irre, wie das ablaufen soll, wo die Schwerpunkte sind. Und wir steuern dann aus unserem Bereich beispielsweise unseren Schwerpunkt bei. Wir sagen, Landungsbrücken ist die Hauptanreisequelle, sowohl über U- als auch über S-Bahn erreichbar. Muss beides sicher sein. Wir müssen sicher sein können, dass wir den Bahnhof sperren können, also den Zutritt verweigern können, wenn es zu voll ist, um die Sicherheit unten am Bahnsteig zu gewährleisten. Grundsätzlich haben wir am Hafengeburtstag immer unten, boah, jetzt muss ich lügen, knapp 10, 15 Personen stehen, die dauerhaft unten am Bahnsteig stehen, um einfach Personenunfälle zu verhindern. Also, dass keiner ans Gleis geschubst wird. Die Leute sind fröhlich, die sind vielleicht auch ein bisschen angehauen vom Alkohol, was auch immer. Die tanzen rum, die rennen da rum und ich verstehe das, man hat Spaß und man soll auch seinen Spaß haben. Und dafür sind wir dann da, um die Sicherheit trotzdem noch zu gewährleisten. Weil manchmal vergessen die Menschen, dass ein Gleis für die Züge da ist und nicht, um darauf rumzulaufen.
Ja, Ausnahmesituation, nicht nur für euch, sondern für alle, die daran beteiligt sind. Und einmal zu so ein bisschen zu deiner Rolle. Du bist ja Ausbildungsfachkoordinatorin, AFK, wie es heißt, und bist für die Azubis zuständig. Wie viele Azubis betreust du aktuell und wie schaffst du das überhaupt, sag ich mal?
Genau, also ich bin nicht alleine, ich habe ja noch meinen Kollegen. Zu zweit haben wir in jedem Lehrjahr angesetzt 16 Azubis und wir haben 3 Lehrjahre. Wenn ich jetzt Mathe könnte, dann würde ich dir das bestimmt perfekt vorrechnen. So viele sind es aber nicht mehr. Also in unserem letzten Lehrjahr haben wir jetzt aktuell noch 5. Die haben jetzt letzte Woche ihre Abschlussprüfung geschrieben, den schriftlichen Teil, und haben voraussichtlich im Juni dann ihren mündlichen Teil und sind dann auch durch. Das zweite Lehrjahr hat letzte Woche ihre Abschlussprüfung Teil 1 geschrieben. Dort haben wir aktuell noch 11, wenn mich nicht alles irrt. Das macht 16. Und dann haben wir das erste Lehrjahr auch nochmal mit 11, nee, mit 12. Und das macht 28? Ja. Mhm. 28 Azubis betreue ich aktuell. Wir sagen immer, roundabout, es sind 36 Azubis, wenn wir voll einstellen. Mit Abgängen, je nachdem. Genau, und was mache ich mit denen? Ja, ich bilde die aus. Also wir probieren im ersten Lehrjahr ganz viel aus den Auszubildenden rauszuholen. Wir kriegen die unterschiedlichsten Charaktere, die man sich vorstellen kann, von super motiviert und super extrovertiert zu redet 3 Monate kein Wort mit uns. Alles schon gehabt. Wir haben einen Azubi, der monatelang keine Mimik und keine Gestik von sich gegeben hat. Der hat nur mit Worten kommuniziert, aber auch so kurz und knapp wie nötig und bloß nicht so viel von sich preisgeben. Das ist jetzt einer unserer besten Azubis.
Wow.
Aber das muss man aus denen rauslocken. Und da ist ganz viel Teambuilding, viel Psychologie mit im Spiel und auch viel Pädagogik. Wie kriege ich die Leute auf Spur? Wie kriege ich die raus? Wir setzen in den ersten 6 Wochen ganz viel auf Gruppenbuilding. Also ein bisschen toxisch kann man es nennen, aber wir spielen uns gegen die aus, damit wir eine schöne Gruppe von denen formen. Also die werden echt eine starke Gruppe. Und dann geht's los. Dann fangen wir an mit allem Möglichen, was man für die Ausbildung braucht. Und im ersten Layer ist das für mich zum Glück, manche sagen leider, sehr viel rechtliches Wissen. Mhm. Also von dem Grundgesetz über Strafgesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch. Dann kommen noch so ein paar, ja, nicht so nette Bücher wie das Datenschutzgesetz dazu oder die Gewerbeordnung. Das muss man alles wissen. Mhm. Und das hauen wir dann mit denen durch.
Ja, viel, ja, viel lernen. Und dann sagtest du ja gerade im Vorgespräch auch ganz schön, dass ihr dieses Konzept habt, dass ihr, sage ich mal, nach den ersten Wochen, eine Woche, sagtest du, lässt du sie mitlaufen.
Genau.
Erklär uns nochmal kurz das Konzept, weil ich finde das sehr stark.
Gerne. Die sogenannte Praktikumswoche, die haben mein Kollege und ich ins Leben geführt, die resultiert auf der Grundlage, dass ich, als ich meine Ausbildung gemacht habe, enttäuscht war. Ich war das Corona-Lehrer. Ich saß sehr, sehr lange vor meinem Laptop zu Hause. Ich war bereit, die Welt zu retten, nachdem ich rausgekommen bin. Und dann war ich so enttäuscht, dass den ganzen Tag lang nichts draußen passiert. Und ich möchte diesen, ich nenne es mal Höhenflug, den man bekommt, gerne verhindern und auch einfach sicherstellen, dass die Azubis wissen, was für einen Beruf sie haben. Dass es auch einfach mal sein kann, dass wochenlang nichts passiert, weil die Lage einfach ruhig ist. Und deswegen schicken wir sie meistens nach 4 Wochen, also am 1.9. beginnt die Ausbildung und so Anfang Oktober, schicken wir die Azubis dann mit den Streifen, die bei uns am Hauptbahnhof sind, raus. Dazu kommen noch, wir haben sogenannte Azubi-Fachvermittler. Das sind extra Mitarbeiter, die sich dazu bereit erklären, sich speziell um Azubis zu kümmern. Das ist auch so ein bisschen unser Bindeglied zu den Azubis. Die schicken wir dann mit denen raus und dann laufen sie eine Woche lang in Warnweste und Sicherheitsschuhen als dritter Mann, so nennt man das, oder auch dritte Frau, hinten mit und gucken sich einfach mal an, was ist eigentlich dieser Beruf. Und dann lernen sie relativ schnell kennen, man kann von es passiert überhaupt nichts, nur Oma Gerda möchte gerne den Koffer die Treppe runtergetragen haben, zu oh mein Gott, da könnte ja wirklich eine Reanimation gerade vorliegen, ist im letzten Fall tatsächlich passiert. Da passiert alles. Von Hauerei, eher selten, aber kann natürlich passieren, über zu wir müssen reanimieren, zu es passiert wirklich gar nichts. Wir haben einen ganz entspannten Tag, wo wir nur für Sicherheit und Ordnung sorgen, ohne schlimme Vorfälle. Mhm. Und das lernen Sie kennen.
Ja, das ist ein gutes Konzept und realistischer geht es ja nicht. Und danach weiß man, worauf man sich einlässt oder im Zweifel, was man vielleicht auch nicht machen möchte. Und dann habt ihr ja nochmal die Möglichkeit, dann auch nochmal nachzubesetzen bzw. dann nachzusteuern.
Genau, das ist auch das Ziel dahinter.
Mhm. Nun bist du ja auch schon einige Jahre bei der Deutschen Bahn angestellt und tätig. Und auch im Bereich DB-Sicherheit ist ja nochmal ein bisschen spezieller. Was sind so für dich die Vorteile? Woran sagst du, okay, das ist gut, das mache ich, das mag ich?
Für mich ist es der Beruf. Also ich höre ganz, ganz viel, das ist ja so ein bisschen der Slang, den die DB-Sicherheit mit sich zieht. Ja, das sind alles Möchtegern-Polizisten, die haben es alle nicht zur Polizei geschafft, deswegen sind sie bei der DB gelandet. Ich kann da ein ganz klares Nein setzen, weil ich hätte es zur Polizei geschafft. Ich habe 3, 4 Freunde, die bei der Bundespolizei arbeiten, wo ich mich damals echt entschlossen habe, ja, ich gehe auch dahin, das ist total mein Ding. Und ich habe mich auch relativ früh wieder entschlossen, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf. Das ist ja überhaupt nichts für mich. Nicht, weil mir die Tätigkeit nicht gefällt, aber einfach, weil das Feld, in dem gearbeitet wird, viel, viel gefährlicher ist als das, was wir machen. Und diese Aussage, das ist ein persönlicher Groll, den ich hege, dieses, wir sind alles möchtegern Polizisten, wir möchten wie die Polizei sein, auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Weil wenn ich den Betrunkenen in der Bahn habe und der macht Probleme, dann rufe ich die Polizei, gebe ihn ab und muss den danach nie wiedersehen. Und die müssen sich leider für die ganze Nacht mit denen in der Ausnüchterungszelle rumschlagen. Das ist, ich bin mit meinen Rechten, und das sind die Jedermannsrechte, die jeder Mensch auf dieser Welt hat, völlig zufrieden und das reicht mir aus für meinen Beruf. Für mich ist der Vorteil einfach da, ich habe ein super starkes Kollegium, ich bin mir sicher in meinen Aufgaben und ich kann auch einfach Nein sagen, wenn ich es nicht mehr kann. Das bedeutet, ich rufe dann die Polizei und hole mir die Unterstützung dazu. Ich kann für mich selbst entscheiden, ob ich die Maßnahme jetzt alleine beende oder ob ich mir meine Kollegen als Unterstützer dazu hole. Und allgemein, ich bin ein Prüfdienstkind, so nenne ich das immer. Ich habe ich kontrolliere immer noch sehr, sehr gerne Fahrkarten. Mir macht der Service einfach Spaß. Das ist ein super Vorteil für mich. Man hat jeden Tag neue Gesichter, neue Menschen lernt man kennen. Von freundlich bis zu total angepisst, weil die S-Bahn wieder nicht fährt. Und dann diese Diskussion, die man führt, die wollen dir erzählen, wie scheiße es ist, dass man gerade in der S-Bahn sitzt, die nicht fährt. Und du stehst mit denen in der S-Bahn, die nicht fährt. Und sagst denen dann, wir sitzen im selben Boot. Der Unterschied ist, dass ich für diesen Laden noch arbeite und du jetzt den Prellbock spielst. Also ich bin dein Prellbock und man ist dann gerne der Prellbock. Dann sollen sie sich einmal, also ich habe das in meiner Ausbildung kennengelernt, Menschen brauchen 30 Sekunden, um sich komplett über etwas auszulassen, weil danach ist die Luft weg. Wenn sich jemand richtig auskotzt über etwas, dann geht das 30 Sekunden in einer Tonspur. Und dann ist vorbei. Und diese Luftlücke, die muss man nutzen und sagen, geht es Ihnen jetzt besser? Dann können wir jetzt normal weiterreden. Das ist gar kein Problem. Und so habe ich auch draußen mal gearbeitet. Also mein Vorteil ist, ich bin sehr glücklich bei der Bahn. Einfach, weil die Arbeit genauso für mich ist, wie sie sein soll. Ich habe die Aufgaben, die ich tun soll, in dem Feld, in dem sie sind. Und ich muss nicht mehr und nicht weniger machen. Ich habe einfach meine konstante Linie, die ich erfülle. Drüber geht immer. Also man kann immer mehr machen. Aber ich muss meinen rechtlichen Rahmen nicht sprengen. Ich muss nicht jemanden festnehmen, weil er gerade wegläuft oder sowas. Ich kann es. Das Recht, das jedermanns Recht erlaubt es mir, solange die Grundlage dazu vorliegt. Aber ich muss es nicht. Und das ist so etwas, ich muss mich nicht in Gefahr begeben, wenn ich nicht wirklich aktiv an der Situation beteiligt bin. Ich bin mehr im Hintergrund, ich sichere das ab. Kann sich vielleicht so anhören, als ob man ein Feigling ist, ganz blöd gesagt, aber es ist nicht mein Job. Mein Job ist es, für die Sicherheit und Ordnung zu sorgen, nicht den Job der Polizei zu übernehmen. Und das ist der Unterschied zwischen uns. Deswegen sind wir auch keine Möchtegern-Polizisten, weil wir wollen den Job gar nicht machen. Die machen einen super Job und das sollen die auch so weitermachen. Und wir machen unseren Job so, wie wir ihn weitermachen.
Es freut mich, dass du da so eine klare Abgrenzung für dich gefunden hast und auch mitnimmst. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das auch mitzugeben den Azubis, dass es da klare Differenzierungen gibt und der eine macht das und der andere macht das und sage ich mal, dass diese Bereiche schon zusammenarbeiten, aber nicht das Gleiche, sage ich mal. Ja, es ist
definitiv. Also wir haben eine super Zusammenarbeit mit der Polizei, das muss man sagen. Ich glaube, die sind auch manchmal dankbar, dass wir da sind. Wir verhindern natürlich auch in manchen Situationen Schlimmeres, genauso wie wir dankbar sind, dass sie jedes Mal, wenn wir eine Personalienfeststellung haben, kommen und einfach den Ausweis aus der Tasche rausholen, weil wir es nicht dürfen. So, das ist etwas, wir machen das nicht. Wir greifen den Leuten nicht in die Taschen, weil wir es erstmal rechtlich nicht dürfen und zweitens gehört es sich auch einfach nicht. Und die kommen dann und dann machen die das für uns, weil sie es dürfen. Das ist super nervig, weil die fahren theoretisch, wenn wir in Wilhelmsburg stehen, einfach nur 40 Minuten mit dem Auto, um einen Ausweis aus der Tasche rauszuholen. Aber wir sind denen dankbar dafür, dass sie das machen, genauso wie die dankbar sind, dass wir da einige Bereiche mit denen zusammen bewältigen. Wir haben am Hauptbahnhof die sogenannte Quattro-Streife oder Opa-Streife. Das ist eine Kombination aus Landespolizei, Bundespolizei, Hochbahnwache und DB-Sicherheit. Und die laufen immer zu viert und klappern alle Problempunkte ab aus jedem einzelnen Arbeitsbereich. Und gerade so eine Konstellation aus vier unterschiedlichen Berufen, die irgendwie aber alle im selben Glas sitzen und versuchen, die Steine, die von überall kommen, zu fangen, das ist schon cool, das funktioniert sehr gut und die Zusammenarbeit ist auf jeden Fall vorhanden. Ausbaufähig geht natürlich immer, Luft ist immer nach oben. Es gibt in jedem Bereich Kollegen, sowohl bei uns als auch bei den anderen, die keinen Bock auf die andere Partei haben. Aber es ist sehr, sehr viel besser geworden, definitiv.
Schönes Konzept, das ist ja, soweit ich es mitbekommen habe, auch ein Teil der neuen Sicherheitskonzeptstrategie am Hauptbahnhof. Und kannst du uns ja noch mal kurz mitnehmen, inwieweit hat sich das dadurch verändert, dass die Lage vor Ort?
Also die Lage vor Ort, ich fange jetzt mal an, als ich angefangen habe. Für mich war es damals schon, ich komme aus einem Dorf, also ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen, mit, ich glaube, 7000 Einwohner haben wir. Und das war für mich erstmal schon so ein Kulturschock, was hier allgemein abgeht. Ich habe mich relativ schnell an das Stadtbild gewöhnt. Habe aber auch gemerkt, es ist ein bisschen krasser als das, was ich mir vorgestellt habe. Also die Menschen sind ein bisschen, wie nennt man das denn, direkter in ihren Taten, aber auch in ihren Worten. Also die, gerade die Respektgrenze, die sitzt ganz, ganz tief unten. Mhm. Das war so verbal, sage ich mal, mein Problem, dass der Respekt einfach grundsätzlich nicht da war. So, sie trägt eine gelbe Sicherheitsweste, sie ist von der DB Sicherheit, ah, dann kann ich sie auch sofort beleidigen und ihre ganze Familie hinten dran. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Im Laufe der Jahre, mit meiner Ausbildung und auch nachdem ich fertig war, habe ich gemerkt, okay, diese verbale Respektlosigkeit, die Grenze, die war ja schon überschritten. Jetzt geht es um die körperliche Nähe, die absolut eingeschränkt wird. Also die Leute oder die Menschen haben diese Distanzzone, die man eigentlich zu einem fremden Menschen hat, die existiert nicht mehr. Es ist viel einfacher, direkt drauf zu gehen oder drauf zu hauen, die Menschen anzufassen, anstatt verbal jemanden im Schach zu halten. Und das ist das, was sich verschlimmert hat. Also die Gewalt, die ist gestiegen, verbal und nonverbal, also körperlich auch. Und einfach der Respekt ist weg. Man hat kaum Respekt, bitte, danke, diese normalen Höflichkeitsfloskeln sind sehr, sehr wenig geworden. Und das ist das, was wir versuchen wieder aufzubauen. Und das ist der Grundsatz. Die Menschen sagen, die Sicherheit fehlt. Wir fühlen uns sehr unsicher am Bahnhof. Mhm. Das kann ich nachvollziehen, wenn der Teil, der das vorhin ernannte, also dieses Respektlose und diese Gewalt provoziert und auch ausführt, präsent ist, dann hat man Angst und dann möchte man den Bahnhof meiden. Das kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Die Streife wirkt dementsprechend dagegen, die sind halt immer da. Mhm. Die sind immer da, genauso wie wir natürlich auch unsere Präsenz am Bahnhof verstärkt haben. Mehr Personal ist mehr Sicherheit und mehr Sicherheit bedeutet Wohlfühlen, wohler fühlen. Ich weiß nicht, wie wohl man sich an einem Bahnhof fühlen kann, aber man sollte sich auf jeden Fall so fühlen, dass man keine Angst haben muss, dass jeder Mensch, der an einem vorbeigeht, einem frontal ins Gesicht hauen könnte oder die Tasche ausrauben könnte, was auch immer. Und das ist, finde ich, hat sich deutlich verändert. Also man merkt, wenn man sich das anhört, ich gehe gerne auf diese Frauengewaltschiene, weil das sehr präsent ist, die letzten 3 Jahre bei uns im Berufsfeld. Frauen haben unfassbar Angst, am Bahnhof nachts alleine zu sein. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Hundertprozentig. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir da sind, dass wir zeigen, du brauchst keine Angst haben, wir passen auf, wenn was ist. Und du kannst dich immer an uns wenden, als weibliche, natürlich auch als männliche Person. Aber besonders für die Frauen, ihr könnt euch immer an uns wenden und sagen, ey, ich muss noch 15 Minuten auf meine Bahn warten. Da hinten ist ein komischer Typ, ich habe einfach Angst. Der starrt mich die ganze Zeit an, der kommt immer näher, könnt ihr mir helfen? Und es ist für uns, wir werden bezahlt, dort zu sein. Keine Aufgabe, mal 15 Minuten neben der Person stehen zu bleiben, wenn natürlich kein anderer Auftrag vorliegt. Und zu warten, bis die Dame in die Bahn eingestiegen ist. Das bringt keinen um. Und für sie ist es dieses Wohlfühlen, diese Sicherheit, die wir versuchen zu gewährleisten. Und ich finde, durch die Kooperationsstreife, als auch durch unsere Streifen, ist es besser geworden. Man muss dazu sagen, exponentiell steigt natürlich auch der andere Anteil, also die Gewalt und die Respektlosigkeit, die gehen mit uns höher. Wir verdoppeln die Streifen, die Gewalt wird trotzdem mehr. Aber sie grenzt sich vom Bahnhof aus. Also es passiert nicht mehr viel im Bahnhof, sondern dann außerhalb, wo wir keine Befugnisse mehr haben, einzuschreiten.
Also ein ehrlicher Einblick und, sage ich mal, schönes Beispiel, ein Einzelbeispiel, dass dann doch die Möglichkeiten bestehen, die Kunden, die Fahrgäste so weit zu betreuen, dass sie sicher, sage ich mal, weiter die Reise antreten können. Und das ist ja ein schönes Beispiel gewesen und das schließt so ein bisschen an die nächste Frage auch an. Du hast ja viel erlebt dann sicherlich und auch einige Sachen mitgenommen oder Sachen, wo du dran zurückdenkst. Gibt es so ein, zwei Situationen, die du uns mal schildern möchtest oder wo du sagst, Mensch, das war wirklich einprägsam für mich?
Ja, also in dem Berufsfeld gibt es viel Negatives, aber auch viel Positives. Leider ist es ja so, dass negativ meistens haften bleibt. Bei uns würde ich das leider wegstreichen, weil wir lernen aus negativ. Ich hatte eine Maßnahme, so nennt man diese Situation bei uns, mit einer Person, die total aggressiv war. Das war noch zur Corona-Zeit, mit der Maske in der Bahn, dem 3G-Nachweis. Ich persönlich sage, das war die schlimmste Zeit zum Prüfen. Man ist in die Bahn reingekommen als Prüfer und man hat eine Rede gehalten. Moin, die DB Sicherheit von der S-Bahn-Wache, einmal die Fahrkarte, den 3G-Nachweis und die Maske bitte aufziehen. Vielen Dank. Und den Ausweis am besten noch dazu, damit wir kontrollieren können, ob das auch ihr 3G-Nachweis ist. Also total viel bla bla bla, morgens um 6 Uhr in der Bahn, die Leute haben gar keinen Bock auf einen, was ich total verstehen kann, weil die sind auch müde, die Bahn ist rappelvoll und man quatscht die dann da voll. Der Typ, der Herr, der war auf jeden Fall so einer, der gar keinen Bock auf uns hatte. Und er hat seine Maske nicht getragen, hatte keinen 3G-Nachweis, hat Alkohol konsumiert in der S-Bahn, das ist verboten, und hatte keine Fahrkarte. Also theoretisch fast ein Sechser im Lotto für uns, wenn wir das so werten würden. Tun wir nicht, aber wenn wir es werten würden, wäre es so. Und dann habe ich ihn angesprochen und dann sagte ich, gut, dann müssen wir einmal aussteigen, weil er wollte sowieso an der Station raus, dann steigen wir aus, kein Problem. Wenn Sie keinen Ausweis haben, klären wir das mit der Polizei. Ja, dann machen wir das so, ist gar kein Problem. Dann hatte die Polizei jedoch einen Großeinsatz. Das bedeutet, wir haben 45 Minuten auf die Polizei gewartet. Und der Herr wurde immer hibbliger, immer ungeduldiger, was ich auch nachvollziehen kann. Nichtsdestotrotz ist er derjenige, der Mist gebaut hat. Das bedeutet, man muss auch für seine Konsequenzen gerade stehen. Ich bin jetzt die Blöde, weil ich es ahnte. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber es ist mein Job. So, das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Auch wenn man sagt, du hast einen total beschissenen Job. Für dich ist es in Ordnung, für mich ist es ein guter Job. Dann haben wir gewartet, dann kurz bevor die Bundespolizei kam, ist der nette Herr dann stiften gegangen. Das bedeutet, die rennen weg. Und wir haben bei uns den Grundsatz, wir rennen nicht hinterher, außer es liegt etwas Lebensbedrohliches vor, was die Person betrifft. Hier handelt es sich, wenn wir jetzt nur die Fahrkarte nehmen um 60 Euro und für 60 Euro, sage ich persönlich, renne ich keinen Marathon. Das ist Schwachsinn. So, man sieht sich immer zweimal im Leben und ich denke, auch beim nächsten Mal hätte er keine Fahrkarte gehabt. So, dann sind wir dem nicht hinterhergerannt. Er hat sich dann aber entschieden, über die Gleise zu rennen und ist über die Stromabdeckung gesprungen von der Stromschiene und ist mit dem Fuß an der Abdeckung kleben geblieben und dann so einen kleinen Abhang runtergerollt. Und ich war ja nicht alleine, ich hatte noch 3 weitere Kollegen dabei. Und wir standen dann oben und haben ihn angeguckt. Und dann wussten wir, alles klar, wir sind Garanten, so nennt man unseren Auftrag. Wir sind dafür da, dass wir die Leute beschützen, also es ist tatsächlich Teil unseres Berufsbildes, dass wir helfen müssen. Und in der Situation definitiv. Ich meine, wir sind die Ausgangssituation, warum er weggerannt ist. Wenn was passiert wäre, wären wir schuld gewesen. Also sind wir dann außenrum die Treppe runter, um zu schauen, ob es dem Herrn gut geht. Haben dann auch gesagt, geht es, wir wollen keine Fahrkarte mehr, wir wollen keine 60 Euro, geht es Ihnen gut? Sie sind an der Stromabdeckung kleben geblieben. Und der war so aggressiv, der hat das gar nicht verstanden, was wir von ihm wollten, dass er uns dann angegriffen hat. Er hat dann links oder rechts, das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, neben ihm lagen solche Backsteine, da war eine Baustelle. Die hat er genommen und damit hat er geschwungen. Erst nach uns geschwungen und dann hat er sie geworfen. Wir konnten ihn dann tatsächlich, Gott sei Dank, wir waren ja zu viert, 4 gegen 1 ist auch ein bisschen unfair, aber in unserem Fall, Gott sei Dank, waren wir zu viert, konnten wir ihn überwältigen und haben ihn dann kontrolliert zu Boden gebracht. Das bedeutet wirklich, wir versuchen der Person in dem Moment, auch wenn da Wut und Aggression im Spiel ist, nicht weh zu tun, weil es bringt nichts. Wenn wir ihm jetzt noch mehr wehtun, wird er noch aggressiver und es könnte total schlimm für uns enden. Das bedeutet, wir haben durch unsere Techniken, die wir im Einsatztraining lernen, haben wir ihn dann zu Boden gebracht, haben ihm Handfesseln angelegt, weil eine Gefahr von ihm ausgegangen ist und haben, die Polizei kam dann Gott sei Dank relativ fix, haben ihn dann an die Polizei übergeben und dann hatte sich herausgestellt, der war schon Polizei bekannt und der ist auch erst seit einem Monat aus dem Gefängnis raus gewesen. Also der hat eine Karriere hinter sich, die sein Verhalten beschreibt. Aber wir haben danach erstmal alle durchgeatmet und haben gesagt, ach du Scheiße, wenn uns einer dieser Steine getroffen hätte, dann wären wir echt ganz, ganz schlimm am Ende gewesen. Die Polizei hatte den Stein dann noch so zum Beweis hochgehoben und auch in so Tüten eingepackt zum Mitnehmen und meinte, hoffentlich wurde keiner von euch getroffen. Ich glaube, das wäre sehr schlecht für euch geendet, wenn der an der Schläfe gelandet wäre. Also das, ja, das ist so eine Situation, die nimmt man negativ mit, aber daraus lernt man. Daraus lernt man, besser abzusperren, damit die Person gar nicht erst den Fluchtversuch hat. Auch nicht die Möglichkeit zu geben, in die Gleise zu springen, den Gleisbereich irgendwie mit abzusperren. Man lernt aus diesen negativen Maßnahmen sehr, sehr viel, auch für seine Eigensicherung. Wir haben alle 4, wussten wir danach, wir gehen nie wieder so nah an jemanden ran, wenn wir wissen, der ist hochgradig aggressiv. Das wussten wir vorher schon, aber in so einer Situation, da spielt das Gehirn verrückt, da ist das. Eieiei, ganz viel Geschwirr im Kopf und man möchte eigentlich nur helfen, was ja wirklich unsere Absicht war. Wir hatten gar kein Interesse mehr an diesen 60 Euro oder wie viel auch immer. Uns war wichtig, dass der Typ nicht von innen verbrennt, weil er die Stromschiene da mitgenommen hat oder wie auch immer. Das hat er nicht verstanden. Im Nachhinein hat er es verstanden. Er hat sich auch entschuldigt. Das war ganz witzig. Nachdem die Polizei ihn dann eingesagt hatte, hat er gefragt, ob er noch mal mit uns reden kann. Dann hat er das Fenster runtergemacht und dann hat er gesagt, ja, tut mir leid, ich wollte euch nicht verletzen. Naja, wir waren nicht mehr so positiv, auf ihn danach zu sprechen. Wir hatten, waren alle, das war so ein Schockmoment. Das realisiert man erst, das Adrenalin lässt nach und dann realisiert man, ach mein Gott, was ist da gerade passiert? Wenn mich dieser Stein getroffen hätte, wäre ich vielleicht, was auch immer, mit einem Schaden im Krankenhaus gelandet. Und das nur, weil mir ein Typ flitzen gegangen ist, der keine Fahrkarte hatte und die Maske nicht getragen hat. Was soll das denn? Ja, das sind so negative Momente. Es gibt auch sehr schöne Momente, um direkt die, das Gegenteil aufzubringen. Ich weiß gar nicht, wie oft von meistens älteren Personen gehört, dass sie so dankbar sind, dass wir in diesem Berufsfeld tätig sind, weil ganz oft Probleme da sind, wie ich kann alleine nicht die Treppe runtergehen, ich bekomme meinen Koffer nicht die Treppe runter, der Fahrstuhl funktioniert nicht, können Sie mir eine Auskunft geben? Und die Menschen, die sind so dankbar, dass sie allein schon mit ihren Worten viel bewirken. Aber wir haben auch schon, ich werde sie niemals vergessen, in Bergedorf eine nette Dame gehabt, die hat, ich weiß gar nicht, was haben wir denn gemacht? Wir hatten eine Abgangsfahrkartenkontrolle, da sperren wir unten ab und kontrollieren alle, die aus der Bahn kommen. Und die Dame, die hatte oben einen riesen Koffer mit, also der war mindestens so groß wie sie. Da bin ich hochgegangen, habe ihr den Koffer runtergetragen, Fahrkarte kontrolliert, ihr einen schönen Tag gewünscht und dann kam sie 10 Minuten später wieder mit einer XXL-Merci-Packung. Und dann sagte ich ihr, sie wollte die mir überreichen, danke, dass sie mir den Koffer getragen haben. Und dann habe ich ihr erklärt, das ist mein Job und ich darf das nicht annehmen, darf ich tatsächlich nicht. Die war so stur und hartnäckig, die hat diese Merci-Packung einfach in meine Schutzweste reingeklemmt. Also der war das so wichtig, dass sie ihre Dankbarkeit ausdrücken kann. Die hat mir die Merci-Packung unter die Weste geklemmt und hat auch gesagt, sie möchte nicht mehr mit mir diskutieren. Und ich habe von meiner Mama gelernt, man widerspricht manchmal älteren Menschen nicht. Und dann habe ich es gelassen. Und dann haben wir die Merci-Packung bei uns in der Wache aufgestellt, dann durfte sich jeder bedienen. Aber das sind so tolle Momente, die hängen bleiben.
Ach schön. Ja. Ja, krass. Zwei wirklich beeindruckende Geschichten. Also danke dafür, dass du das mit uns teilst. Und,
gerne, das ist die Realität.
Ja, realistische und schöne und auch einprägsame Momente. Ja, und jetzt fällt es mir ganz schwer, so einen Bogen zu schlagen. Trotzdem versuche ich es einmal. Du hast ja viele Azubis, die du selber betreust, beziehungsweise hören ja viele DB Youngster auch zu. Und was gibst du denn deinen Azubis mit auf den Weg oder als Ratschlag, sage ich mal, so mit?
Ich finde es ganz wichtig, dass man immer dieselbe Person bleibt. Also, dass man sich nicht von Umständen oder anderen Menschen verändern lässt. Das ist so ein Standardspruch. Bleib immer du selbst, bleib gesund. Das schreibt man eigentlich in Geburtstags- oder Grußkarten oder sowas rein. Ich weiß das, aber ich habe in meinem Beruf festgestellt, wenn ich mich selbst in meinem Charakter verändere, dann habe ich draußen überhaupt keine Authentizität? Ja, überhaupt nicht. Ich habe es am Anfang, das ist, wenn man diesen Beruf beginnt, sucht man sich eine Rolle aus. Es gibt Leute, die spielen hier den Sheriff, es gibt Leute, die spielen die nette Person. Wir haben auch Streifen, die spielen Good Cop, Bad Cop. Das funktioniert tatsächlich, bei manchen Leuten auf jeden Fall. Aber ich habe für mich relativ schnell gemerkt, mir steht diese Rolle einfach nicht. Es passt nicht zu mir, weil ich komme mit meiner Ehrlichkeit und mit meiner Art am besten draußen klar. Ich fahre einen ganz üblichen Grundsatz, ist man nett zu mir, bin ich nett zu dir. Ganz einfach. Wenn du mich gut genug verarscht, warum du die Fahrkarte vergessen hast, dann hast du Glück, dann kommst du davon. Wenn du mich blöd verarscht, dann ist die Resultant, oder das Resultat daraus, dass wir nicht auf einen Nenner kommen. So. Und ich gebe meinen Azubis grundsätzlich immer mit, bleibt ihr selbst, verändert euch nicht. Bleibt stark in eurer Meinung, aber reflektiert euer Verhalten 24/7. Reflektiert, warum die Leute so auf euch reagieren, wie sie reagieren. Manchmal sind kleine Worte oder Gesten schon das Problem der Handlung. Wenn man jemanden trifft, der einen total schlechten Tag hatte, weil total alles ist schiefgegangen, keine Ahnung, Fahrrad geklaut, dann Portemonnaie verloren, Fahrkarte war im Portemonnaie drin, jetzt werde ich noch kontrolliert. Und gleichzeitig ist mein Handy-Akku noch leer. Ich kann nicht mal beweisen, wer ich bin. Da treffen ganz viele negative Momente auf einen. Und dann kommt noch jemand von der Sicherheit, der sich einfach das Recht rausnimmt, unfreundlich zu sein. Ich kann verstehen, warum die Leute uns manchmal nicht mögen, muss ich leider so sagen. Und deswegen gebe ich meiner zu wissen mit, seid reflektiert. Wenn ihr merkt, der hat einen schlechten Tag, fragt doch einfach mal nach. Seid doch einfach mal menschlich. Geht es Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen? Ganz viele wissen auch in so einem Moment nicht, was soll ich denn überhaupt machen? ich habe kein Portemonnaie, mein Fahrrad ist weg, was soll ich machen? Ja, zur Polizei gehen. Ja, und dann? Zu welcher Polizei? Was soll ich tun? Wir wissen, was man tut. Wir können sagen, hey, geh zum Hauptbahnhof, da ist eine Polizeistation, da kannst du das melden. Wir sind sowieso auf dem Weg dahin. Wir nehmen Sie mit, ist gar kein Problem. Machen Sie sich keine Sorgen. Ist blöd gelaufen, aber das Leben geht weiter. Einen Ausweis kriegen Sie für 60 Euro beim Amt neu. Das ist gar kein Problem. Immer man selbst sein und reflektiert sein, das ist ganz wichtig.
Ja, guter Ratschlag. Auf jeden Fall, sehr schön. Nehme ich gerne oder habt ihr gerne so mitgenommen. Und ihr oder die Youngsters selber nutzen ja auch die Möglichkeit, fleißig immer Fragen an den Gast einzureichen.
Hier kommt auch schon die Frage unserer DB Youngster Community an unseren Gast. Lasst euch überraschen, welche Frage sie beschäftigt.
Und die möchten heute oder in dieser Folge von dir wissen, wie merkst du selbst die Auswirkungen in deiner Arbeit von DB Sicherheit?
Im Privatleben?
Nee, ich glaube eher, dass es aufs Dienstliche bezogen ist. Also wie, ja, im Nachgang, sage ich mal, also Reflexion von Einsätzen oder vielleicht triffst du jemanden wieder, dass wie, ja, wie du deine Arbeit, dass den Erfolg deiner Arbeit spürst oder merkst, sage ich mal.
Ja, ich spüre ihn tatsächlich daher, dass wenn ich draußen wieder unterwegs bin zwischendurch, das Bild ist nicht mehr so negativ auf uns. Also wir haben viel dagegen gearbeitet, dass die DB-Sicherheit nicht mehr dieses, das ist jetzt mein Wort, ich habe immer gesagt, man hat das Gefühl, man spricht mit einem Neandertaler manchmal. So, und das ist nicht mehr so. Wir verändern das Bild von uns sehr stark und die Menschen haben nicht mehr Angst, uns anzusprechen. Früher war das so, dass man gesagt hat, oh, der trägt zwar eine gelbe Weste und der ist ja zuständig, aber ich traue mich gar nicht mit meinem Anliegen dahin zu gehen, weil man hat gehört, die reagieren total patzig. Das ist nicht mehr so. Ich liebe das, wenn mich Leute ansprechen und nach Hilfe fragen und ich wirklich in der Lage bin zu helfen, weil das ist mein Job. Ich mache diesen Job, damit ich helfen kann, damit ich für Ordnung sorgen kann. Und selbst wenn das nur ist, Entschuldigung, da hinten brennt ein Mülleimer. Ja, dann ist kein Problem. Dann hole ich einen Eimer Wasser bei uns aus der Wache und lösche den Brand. Hauptsache, der Hauptbahnhof fackelt nicht ab. So. Und den Erfolg, den sehe ich tatsächlich einfach darin, ich kann das von meinen Mädels sagen, die fühlen sich sicherer. Die wissen, es ist jemand da, die wissen, wo sie hingehen können. Und das macht mit mir persönlich schon relativ viel was, wenn ich weiß, okay, man kann wenigstens, und wenn es nur 2% sind, sich 2% sicherer fühlen als vorher.
Mhm. Schön, dass es dann aus dem Privaten oder so die Rückmeldung kommt und du selber merkst, okay, sie haben das Gefühl, dann haben das andere Menschen auch. Und das ist ja dann wirklich ein schöner, spürbarer Erfolg und eine schöne Sache. Schön. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Da war Thomas ja zu Gast von der Werksfeuerwehr Nürnberg. Mhm. Und der hat noch eine Frage für dich dagelassen.
Erinnert ihr euch eigentlich noch an unseren letzten Gast? Mensch, was waren das für spannende Einblicke. Attention please. Unser Gast hat eine wichtige Frage im Gepäck.
Und er möchte wissen, wie bist du zur Eisenbahn gekommen?
Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Also ich habe ich dir in der Vorgeschichte ja schon erzählt, ich bin in Nordrhein-Westfalen groß geworden und ich war Cheerleaderin. Und beim Cheerleading gab es eine Dame, die hieß Coco. Und Coco war bei der DB Sicherheit in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich bin das erste Mal mit 14 Jahren, glaube ich, mit diesem Beruf in Kontakt gekommen und fand das einfach interessant. Dann ist sich mein Werdegang ist weitergegangen. Ich habe die Schule gemacht, habe mein Abitur gemacht und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du jetzt machen? Gehst zur Polizei, total interessant. Dann habe ich ja schon vorhin erklärt, das war gar nicht mehr so interessant für mich, nachdem ich mir das Berufsbild mal genauer angeguckt habe. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass Coco mal erzählt hat, hey, DB Sicherheit, guck dir das doch mal an. Dann habe ich mir das angeguckt, dann habe ich mich beworben und ich bin mit dem Mindset reingegangen und das trage ich bis heute noch. Die Sicherheit ist ein Beruf, der ewig besteht. Denn es wird leider niemals hundertprozentige Sicherheit geben. Das bedeutet, wenn ich jetzt in 10 Jahren nicht mehr zufrieden mit meinem Beruf bin und dann höre ich für andere 10 Jahre auf zu arbeiten und denke mir dann, boah, das macht mir alles keinen Spaß, was soll ich jetzt machen, kann ich immer wieder zurück zur DB-Sicherheit kommen. Ich kann immer wieder zurück in den Bereich Sicherheit kommen, aber ich kann auch immer wieder zurück zur Bahn kommen, weil die Bahn einfach ein konstant guter Arbeitgeber ist. Das kann man, auch wenn wir ganz viel Verspätung haben, leider nicht abschlagen. Mhm.
Ja. Schön, das ist ein richtiges Vorbild. Mhm. Hast dich an dem orientiert und dann hat sich der Weg zur Bahn dann, sage ich mal, ergeben.
Genau.
Ja, sehr, sehr schön. danke für deinen offenen Austausch, war ein sehr angenehmes Gespräch und ich bin der Meinung, du hast auch das Bild der DB Sicherheit deutlich verändert und hast auf jeden Fall ein anderes Bild mit reingebracht und ich hoffe, dass das auch bei euch angekommen ist und dass es, sage ich mal, dass ihr das mit aufgenommen habt. Es war sehr angenehm, hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz lieb, Alex, bei dir für den Einblick, für das Gespräch und ich hoffe, dass es auch dir Spaß gemacht hat.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, die lieben Hörerinnen und Hörer können sich ein bisschen was mit dem Bild vorstellen und vielleicht auch das eigene Verhalten reflektieren. Da sind wir wieder bei meinen Tipps. Und gucken, dass sie ein neues Bild auf uns kriegen. Wir sind gar nicht so schlimm. Eigentlich sind wir ganz nett.
Leider erreichen wir schon unseren heutigen Ziel- und Endbahnhof. Vielen Dank, dass ihr euch auch heute für die Reise mit DB Youngcast entschieden habt. Wir hoffen, ihr seid bei unserer nächsten Fahrt wieder mit an Bord und lasst euch von uns begleiten. Um in Zukunft keine Fahrt mehr zu verpassen, sollte jetzt der DB Youngcast abonniert werden. Wir hören uns!